München, unüberhörbar. Ich bin in der Allianz Arena im Norden der Stadt. An diesem Tag beginnt eine neue Bundesliga-Saison. Und wer könnte da besser das Auftaktspiel bestreiten als der Rekordmeister, der FC Bayern München? Ja, München ist durchaus für seine ehemaligen Könige bekannt, aber hier vor diesem Stadion, da steht auf dem gleichnamigen Platz der Kaiser, Franz Beckenbauer, der berühmteste Münchner der Welt. Der FC Bayern ist die unangefochtene Nummer 1 im deutschen Fußball, unverschämt erfolgreich und aus München. Die Stadt und den Club verbinden viele Gemeinsamkeiten, allen voran eine, dass sie Bewunderung und Argwohn zugleich auslösen. Zu reich, zu laut, zu dominant heißt es da oft.
Mei, was ist typisch München, gell? Das ist echt schwer zu sagen, aber die Bayern gehören auf jeden Fall dazu. Sie haben halt die meisten Fans überall in Deutschland, aber auch die meisten Gegner halt so. Also das polarisiert sehr.
Das meint Peter Brugger, FC Bayern München-Fan und Sänger der Sportfreunde Stiller, der wohl erfolgreichsten Fußballband Deutschlands, auch aus München.
Das habe ich auch oft erfahren. Ich habe auch viel damit gespielt, muss ich sagen, so früher auf den Konzerten, dass ich halt immer zu irgendeinem Zeitpunkt halt irgendwie die Bayern erwähnt habe, egal in welcher Stadt. Und dann ging es halt immer ab und so. Die Leute haben sich so geil reizen lassen halt auch.
Über 30 Mal deutscher Meister, Rekordpokalsieger, Mehrfachgewinner der Champions League. Klar, dass man da nicht von allen geliebt wird. Und die Meisterfeier auf dem Rathausbalkon, die steht ja fast wie selbstverständlich im Terminkalender. Dazu diese elitäre Art, ist das Arroganz oder abgehobene Weltoffenheit, wie sie sich Bessergestellte nun mal leisten können? Wer verstehen will, warum Stadt und Verein nicht einfach nur protzen, sondern tatsächlich strahlen, muss hinter die Fassade schauen, zu den Ursprüngen von Mir sein Mir. Servus, ich bin Flo Scheirer. Ich bin hier geboren, also ein echtes Münchner Kindl, wie man hier sagt, und ich liebe diese Stadt. Allein, wie sie da liegt, im grünen Voralpenland, mit den Seen und dem Blick auf die Alpen unter einem weiß-blauen Himmel. Aber München ist natürlich mehr als eine Postkarte. Unter der glitzernden Oberfläche steckt die Stadt voller Eigenheiten und Widersprüche. Sie verändert sich ständig und schafft es durch ihre Traditionen doch, sie selbst zu bleiben. Und beim Fußball die Nummer 1. Ein paar dieser Mythen, Menschen und Geschichten möchte ich gemeinsam mit euch aufspüren, damit ihr euer ganz eigenes München kennenlernen und richtig genießen könnt. Zum Beispiel bei einem Spiel in der Allianz Arena. Auf dem Weg von der U-Bahn kommen die Fans heute an einer lustigen Fankapelle in roten Bayern-Trikots vorbei.
Der Bundesliga-Auftakt ist ein Abendspiel. Insofern geht hier langsam die Sonne unter. Die Arena leuchtet so rosa im Abendlicht. Und da ziehen jetzt die Heerscharen auch sozusagen auf den Hügel. Was ist so gut am FC Bayern?
Da kann man einfach ganz klassisch Mir an Mir sagen. Das ist einfach diese Familie eben. Man wird halt reingeboren und dann ist man Fan von dem Verein und jetzt steht man hier jedes Wochenende irgendwie an der Allianz Arena.
Es ist schon das ganze Feeling. Es ist München, das gehört einfach dazu. Und ja, ich bin ja hier geboren und ich bin damit auch groß geworden. Also ich bin schon sehr, 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 sehr gerne in der Fankurve vom FC Bayern.
Ja, du bist richtig aufgeregt.
Ja, ich bin total aufgeregt.
Also bei mir war es damals Thomas Müller. Der war einfach geil. Den habe ich geliebt, den liebe ich immer noch. Und jetzt ist leider vorbei, aber der hat mich einfach mitgenommen, die ganze Kindheit. Und das hat mich geprägt.
Ich war schon im Babyanzug, hatte ich schon Bayern-Sachen an und einfach von klein auf.
Wir sind ein Verein, der seit über 100 Jahren existiert, der sich aufgebaut hat, der nicht in der Bundesliga gestartet ist, sondern gekämpft hat, unabhängig ist und es alles, was wir erreicht haben, nicht in den Arsch geschoben gekommen ist.
Weil ich von klein auf damit aufgewachsen bin und die Mannschaft erfolgreichen, attraktiven Fußball spielt.
Mir san mir. Attraktiver Fußball. Spieler wie Thomas Müller, die ihre ganze Karriere hier verbringen. Erfolg. All das lieben die Fans an ihrem FC Bayern München, der sich in seiner 125-jährigen Geschichte alles selbst aufgebaut hat und immer noch ein eigenständiger Verein ist, unabhängig von etwa großen Geldgebern aus dem Ausland. Darauf sind die Mitglieder stolz.
Also der FC Bayern ist sehr, sehr eng verbunden mit der Künstler- und Schwabinger Szene sozusagen in München.
Das ist Fabian Rabe. Er arbeitet seit 15 Jahren beim Club und hat das FC Bayern Museum in der Allianz Arena mit aufgebaut und kuratiert. Wahrscheinlich kennt keiner die Vereinsgeschichte so gut wie er. Und deshalb hört ihr ihn in dieser Folge öfter. Und wer den FC Bayern verstehen will, muss seine Gründung im Jahr 1900 in Schwabing kennen. Zu dieser Zeit, das wisst ihr vielleicht aus einer der anderen Podcast-Folgen, ist München die vielleicht wichtigste Kunststadt in Europa. Und Künstler, die sind natürlich avantgardistisch, manche vielleicht auch ein bisschen abgehoben, aber gleichzeitig auch weltoffen und liberal. Und genau deshalb können sie mit dem damaligen Volkssport Nummer 1 wenig anfangen.
Also der deutsche, typisch deutsche Sport war das Turnen. Deswegen heißt zum Beispiel in der Schule die Turnhalle auch Turnhalle. Und ganz viele Vereine haben dieses Turnen im Namen. Und das Turnen war sehr militärisch streng, sehr konservativ, teilweise auch schon antisemitisch. Wettkämpfe waren streng verboten. Man wollte das junge deutsche Volk einen und stärken und in der Welt bekannter machen. Das war so ein bisschen der Geist, der auch bei den Turnern herrschte.
Turnen, das war Leibesertüchtigung, Patriotismus, wo es darum geht, einen gesunden Volkskörper zu bilden, nicht darum, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Das ändert sich dann später mit den Olympischen Spielen unter den Nazis, aber bis dahin gelten Wettkampfsportarten in Deutschland als britisch und somit feindlich und undeutsch, was den jungen Münchner Fußballern damals genauso egal ist wie den Künstlern.
Also ich sage immer, was heutzutage das Surfbrett oder das Longboard unterm Arm ist, um zu zeigen, dass man hip und cool ist, war in der Zeit um 1900 der Ball. Das ist einfach eine neue Sportart, kam aus England, war einfacher zu spielen, keine strengen Regeln, war sehr kreativ, war zwar Mannschaftssport, aber man konnte sich frei ausdrücken. Und deswegen waren diese ganzen Künstler und Intellektuellen haben sich wahnsinnig angezogen gefühlt von diesem neuen Sport.
Statt für turnerischen Perfektionismus steht Fußball für Emotionen, Jubel, Trauer, Ekstase und Spieler, die sich unvergesslich machen.
Von den letzten Jahren war es einfach das Tor von Musiala in der letzten Minute in Köln zur Meisterschaft. Da bin ich vom Fernseher aufgesprungen und ich wusste nicht mehr, wie ich mich halten soll irgendwie. Es war einfach so, ich dachte, es ist vorbei und dann kommt nochmal Jamal da aus dem letzten Eck und haut das Ding da irgendwie unten rein.
Fußball ist zwar ein Mannschaftssport, vereint aber kreative, individuelle Typen und die heißen dann Zauberfuß, Dribbelkönig, Knipser, Torjäger, Abwehrchef, Feingeist, Kampfschwein, Flügelflitzer, Staubsauger, Lenker, Fußballgott oder Radio Müller, der Raumdeuter, der Kommunikator. Für solche Spieler werden Songs geschrieben.
Ich habe halt noch für Thomas Müller jetzt das Lied geschrieben, für seine Doku. Solo-mäßig war ich da unterwegs, einer wie keiner. Das hat mir natürlich auch gebockt, so, weil er ja auch so ein wahnsinniges FC Bayern-Urgestein ist.
Du bist einer wie sonst keiner, wie ein guter alter Freund. Einfach immer da, zusammen gelacht, zusammen geweint. Du bist einer von uns, wir feiern deine Kunst, jeder kann es sehen.
Überhaupt gibt es kaum eine Sportart, in der Musik so eine große Rolle spielt. Von den Fangesängen über das Sommermärchen mit den Sportfreunden Stiller bis zu legendären Aufnahmen mit der Nationalmannschaft und natürlich Franz Beckenbauer, der von den unzertrennlichen Freunden singt. 2007 stand ich auch mal auf dem Rasen der Allianz Arena bei Bayern gegen den FC Barcelona. Allerdings singend. Mehmet Scholl hatte sich nach 15 Jahren zum Abschied ein Halbzeitkonzert mit der queeren Band The Hidden Cameras gewünscht. Und ich war im Chor mit dabei. Ja, für all das ist Platz auf dem Fußballplatz, dem Ort der Ballkünstler.
Unser Gründervater war quasi auch ein Künstler im weitesten Sinne. Das war ein Fotograf, der kam aus der Nähe von Berlin, aus Pritzwalk und hat einen Job bei einem Hoffotografen in München bekommen. Franz John hieß der, unser Gründer, und der war ein riesen Fußballenthusiast. Und Franz John kam nach München und war mit den Gründervätern des DFB auch schon in Kontakt und hatte so ein bisschen den Auftrag, den Fußball in München voranzubringen. Und sein Antrieb war, Menschen für diese neue Sportart zu begeistern. Der FC Bayern, kann man sagen, wurde gegründet als Marketinginstrument für den Fußball. Und ganz viele dieser Gründerväter kamen eben aus dieser Kunst- und Kulturszene in Schwabing.
Arbeitervereine entstehen erst in den 1920er Jahren. Da wird der 8-Stunden-Tag eingeführt. Vorher haben Arbeiter schlicht keine Zeit zum Kicken. Um 1900 ist Fußball der hippe Sport von Künstlern, Gymnasiasten und Akademikern. Einer Elite, wie es sie so vor allem in Städten gibt. In München besonders in Schwabing. Hier treffen sich die Literaten, Malerinnen, Musiker, Dichterinnen und Schauspieler der Münchner Bohème auf Partys, in Ateliers oder in Lokalen. Die wichtigsten heißen Café Stephanie, Simpel, Gabo, Café Luitpold oder Café Gisela. Dort wird am 27. Februar 1900 der Münchner Fußballclub Bayern gegründet.
Vier unserer Gründungsmitglieder kamen überhaupt gebürtig nur aus München von den 17. Die anderen kamen aus allen Teilen Deutschlands, bekannte Künstler wie Benno Elkan aus Dortmund zum Beispiel, der weltberühmt wurde dann später noch mit seinen Kunstwerken, waren unter den Gründungsmitgliedern. Wir waren absolut in Schwabing beheimatet und Fußballclub Bayern haben sie sich getauft. Und das englische C bei uns im Namen schon immer, Vorbild waren englische Gentlemen Clubs, also man hat sich bewusst auch nicht Verein genannt oder Club mit K, um so eine starke Gemeinschaft einfach zu bilden, weil man suchte Leute, die an einem Strang ziehen, die an eine Philosophie glaubten. Es war relativ egal, wo du herkommst und welche Religion du hast. Also es gab auch schon Juden unter unseren Gründungsmitgliedern, was auch nicht selbstverständlich war, schon damals zu der Zeit. Und der zweite Gedanke war Bayern. Also die kamen aus allen Teilen Deutschlands und nennen sich dann Bayern. Und die Idee war eben, ja, wir werden München wahrscheinlich irgendwann wieder verlassen, aber wir wollen hier was Großes schaffen, was Bleibendes, was Menschen für diesen Sport eben anzieht. Und wir brauchen einen Namen, mit dem die Menschen sich verbinden können. Deswegen der Name Bayern, auch schon relativ gezielt gewählt, um eben in der Region eine Verbindung herzustellen.
Der FC Bayern. Die einen lieben den Glamour, die Begeisterung, die professionelle Haltung und das gute Management, das zu einem funktionierenden Verein und zu vielen Erfolgen führt. Für die anderen ist er arrogant, abgehoben, kommerziell und überheblich.
Natürlich, wenn du erfolgreich bist, und das war auch schon von Anfang an so, der FC Bayern, die Mitglieder, schon seit der Gründung, wir sind anders aufgetreten. Wir haben von Anfang an polarisiert. Die haben sich Strohhüte aus Paris bestellt als eine der ersten Amtshandlungen, sind durch die Stadt gefahren, sind mit Frackzylindern und Sakkos und Kutschen teilweise zu Spielen vorgefahren. Und dann gibt es halt die Menschen in der Stadt, die gesagt haben, wow, das finde ich cool. Und die anderen, die gesagt haben, ja, so ein Schmarrn, also das ist ja wirklich furchtbar. Was ist denn das für ein komischer Protzenclub? Das war auch schon so in der Gründerzeit und seitdem polarisiert der FC Bayern.
Manche sagen, das passt zu München. Die Stadt würde ja auch polarisieren. Ich denke, sicher nicht so sehr wie der FC Bayern. Der polarisiert ja auch in München selbst. Seit seiner Gründung durch ein paar Zurgroste. So nennen Bayern die Nicht-Bayern. Ja, in diesem Fall sogar auch noch aus Berlin von einem Pressen. Also jedenfalls ist der FC Bayern München von Anfang an sehr viel mehr München als Bayern. Urban, liberal, weltoffen und ehrgeizig und erfolgreich. Auf jeden Fall nichts für Underdogs. Das musste Peter Brugger aber erst noch lernen.
Ich dachte früher immer, als ich so angefangen habe, Bayern-Fan zu sein und dann so abends so Landesmeister-Pokalspiele im Radio mir angehört habe, dachte ich immer, wir sind die Underdogs und wir sind die Außenseiter. Also war ich, glaube ich, echt falsch unterwegs. Aber ja. Also die Bayern sind halt nie Underdogs. Ich glaube, deswegen sind sie auch von vielen nicht sehr geliebt halt einfach, weil sie halt einfach die Großkopferten sind. Und meine, die gibt's halt in München auch, gell? Also so dieses glatte, reiche, hochnäsige München, das gibt's halt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt's natürlich auch das chillige, entspannte, die nördlichste Stadt Italiens, München, so, wo es halt einfach wunderbar ist zu leben, wo du so geile Landschaft hast außenrum und einfach eine wahnsinnig lebenswerte Stadt hast. Also, ja, und das alles feint auch irgendwie der FC Bayern so als riesiger Weltverein, aber dann doch auch so mir san mir Familiengefühl so. Insofern passt schon, glaube ich, ganz gut zur Stadt München.
Das kann man hassen oder lieben. Heute ist der FC Bayern der größte Sportverein der Welt mit über 400.000 Mitgliedern und schreibt sich stolz ein mir san mir auf die Fahne.
Das baut halt so eine Burg auf, aber das bildet halt auch diese Stärke innen, glaube ich. Dass du, wenn du da reinkommst, darauf gepolt wirst, dass man erstens immer oben steht, zweitens jedes Spiel gewinnen muss fast schon und dass das aber auch geht. Dass da so eine Stärke da ist in diesem Welt-Family-Ding so, und so ein Selbstverständnis da ist, dass man halt einfach mit seinen roten Farben alles gewinnt.
Genau das erzählt mir auch Linksverteidigerin Caroline Simon, die 2019 zum FC Bayern kommt. Obwohl sie mit Olympique Lyon gerade erst die Champions League gewonnen hat, muss sie beim FC Bayern erstmal reinwachsen ins rote Trikot.
Ich glaube, fußballerisch war es tatsächlich schon ein Prozess irgendwie, wenn du in einen Verein kommst, der halt super präsent ist und wo du quasi das Trikot trägst und ja auch was nach außen hin ausstrahlst. Und dann kommst du in.
Was denn?
Ja, also ich weiß, dass viele ja auch immer dieses Mia San Mia belächeln, aber ich glaube, ich war noch nie zu einem Verein so verbunden, wie ich das jetzt bin. Das ist ein Fakt.
Was muss man mitbringen, wenn man als Spielerin oder als Spieler beim FC Bayern seinen Platz behaupten möchte?
Ja, also das natürlich, das ist eine Seite, die ist schwer, weil es ja automatisch Druck ist, der erzeugt wird. Warum ist dieser Druck da? Der ist da, weil wir eben so erfolgreich sind mit dem Verein seit Jahrzehnten und weil wir den Anspruch haben, überall um die Titel mitzuspielen. Und von daher glaube ich, braucht auch da jede Spielerin, jeder Spieler unterschiedlich lange Zeit, um auch mit diesem Druck umzugehen. Aber ich muss sagen, jetzt nach so vielen Jahren im Verein spüre ich den Druck jetzt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass er da ist und ich weiß, dass der Anspruch da ist, aber er macht nichts mit mir, also nichts Negatives.
Was viele gar nicht wissen, den Ausdruck Mir San Mir verwendet der Club erst seit Ende der 80er Jahre. Und das erste Mannschaftsfoto in Lederhosen entsteht 1979. Da will man das Bayerische im Club mehr in den Vordergrund stellen. Wie ihr ja auch in der Oktoberfestfolge hören könnt, haben die wenigsten Münchner früher Lederhosen getragen. Und die Gründer des FC Bayern, die Zurgrossen, die Künstler, die aus der Stadt, hatten sicher auch keine im Schrank. Aber der Geist des Mir San Mir kommt übrigens aus alten Volksliedern, in denen es heißt Mir San Mir, Mir San stärker als die Stier. Also diesen Geist hat Fabian Raabe vom FC Bayern schon bei den Gründern gefunden.
Die Haltung und der Geist ist schon eigentlich damals angelegt. Also wir sind eine starke Gemeinschaft. Wir haben ein klares Ziel. Wir wollen Menschen für den Fußball begeistern. Wie wollten Sie das tun? Ganz klar, wir müssen die sportliche Führung übernehmen. Wir wollen die Nummer eins sein. Das hat Franz John auch schon festgelegt und festgeschrieben. Die haben sich die besten Trainer geholt, die besten Spieler, Leute eben gezielt ausgesucht, wie so ein Gentleman's Club. Also man musste mindestens die mittlere Reife, würde es heute bedeuten, sozusagen haben, wenn nicht sogar das Abitur, Mitglied werden zu dürfen. Man musste vorgeschlagen werden, dann musste man vorsprechen in den ersten Jahren und dann wurde man erst aufgenommen. Man wollte Leute, die alle an dasselbe Ziel glauben und an einem Strang ziehen. Dieser Ehrgeiz, diese Grundhaltung, auch dieses clevere unternehmerische Denken zieht sich irgendwie über die 125 Jahre Geschichte mit Höhen und Tiefen, aber sehr, sehr stark beim FC Bayern auch durch.
Der erste Sponsor wird der Ofenfabrikant Wamsler, der dem FC Bayern ein Trainingsgelände in Schwabing zur Verfügung stellt. 1907 wird an der Leopoldstraße der erste Fußballplatz mit Tribüne eröffnet. Die Trainer holt sich der FC Bayern aus dem Ausland.
Der Trainer war schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch in der Geschichte bei uns. Und da hat man sich dann halt die Besten gesucht. Und England, das Mutterland des Fußballs, war natürlich da erstmal naheliegend. Deswegen hatten wir in den ersten Jahrzehnten relativ viele englische Trainer. Nach dem Ersten Weltkrieg, muss man sich mal vorstellen, war England der Erzfeind. Trotzdem hatten wir englische Trainer. Der Sohn von unserem allerersten Nationalspieler, Max Gablonski hieß der, der hat mir auch erzählt, als er so als Kind auch noch im Clubheim des FC Bayern mal war, da wurde Englisch gesprochen. Also da gab es einfach so eine Internationalität. In den ersten Jahren hat man relativ viele Auswärtsspiele auch schon im Ausland gemacht. Wenn man diese großen Mannschaften eingeladen hat, dann war das ein relativ attraktives Spiel. Und so zog man auch schon viele Zuschauer für Freundschaftsspiele gegen englische Mannschaften an, aber auch später gegen ungarische Mannschaften. Hatte dort hohe Einnahmen, weil das war ganz, ganz wichtig, um dann zum Beispiel, weil diese ausländischen Trainer waren teuer, um die dann auch bezahlen zu können.
Diese Mischung aus Ehrgeiz, unternehmerischem Denken, internationaler Vernetzung, Top-Personal und eine zunehmende Begeisterung für den Fußball in der Stadt führt schließlich zum Erfolg.
Schon kurz nach der Gründung wurde man Münchner Stadtmeister. Das war natürlich der erste wichtige Titel. Dann war man 1910, 11 schon mal so bayerischer Meister, Ostkreismeister hieß es dann. Aber ja, der große Traum, das große Ziel war die deutsche Meisterschaft, die ja auch schon seit 1900 dann ausgespielt wurde. Und Kurt Landauer, der entscheidende Macher in den ersten, würde ich sagen, 50 Jahren, der den Club auch wie ein Unternehmen geführt hat, hat das immer als Ziel ausgegeben. Und dann hat man 1932 sich diesen großen Traum verwirklicht und wurde deutscher Meister.
Der FC Bayern München ist schon bei der Gründung stark vom urbanen, liberalen, künstlerischen und weltoffenen Charakter der Stadt geprägt und hat von Anfang an auch relativ viele jüdische Mitglieder, trotz des weit verbreiteten Antisemitismus schon vor der Nazizeit. Auch Präsident Landauer und der Trainer sind Juden, als 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernehmen.
Also aus diesem künstlerisch-intellektuellen Club ist so Mitte der 20er Jahre der FC Bayern schon ein großer bürgerlicher Verein mit vielen, vielen Mitgliedern aus allen Schichten und allen Herkunftsarten und auch verschiedenen politischen Ansichten geworden. Wir haben auch eine Studie beim Institut für Zeitgeschichte schon vor Jahren in Auftrag gegeben, dass es natürlich viele jüdische Mitglieder beim FC Bayern gab, also 10% unserer Mitglieder, viel mehr als der Anteil in der Münchner Bevölkerung, der bei knapp 3% lag, waren Juden beim FC Bayern. Aber es gab auch auf der anderen Seite Nationalsozialisten, aktive Parteimitglieder etc. Was aber für den FC Bayern schon natürlich eine Herausforderung war, Kurt Landauer, die entscheidende Persönlichkeit, war Jude und musste dann ein Jahr nach der Meisterschaft zurücktreten. Richard Dombey, der Meistertrainer, ebenfalls Jude, hat dann den Verein auch verlassen.
Gerade noch ganz oben mit dem Meistertitel stürzt der FC Bayern ab. Verliert nicht nur seinen Meistertrainer, sondern vor allem die vielleicht wichtigste Figur, Kurt Landauer. 1913 zum ersten Mal Präsident, hat er den Club professionalisiert und zur Meisterschaft 1932 aufgebaut. Sein Vater besaß ein angesehenes Bekleidungsgeschäft in der Kaufingerstraße, war zeitweise sogar königlicher Hoflieferant. Kurt Landauer und seine Brüder hatten im Ersten Weltkrieg für Deutschland ihr Leben riskiert, wofür er auch ausgezeichnet wurde.
Vorzeige Bayer, Unternehmer, Fußballleidenschaft im Herzen.
Trotzdem muss er den Verein schon 1933 verlassen und wird in der Pogromnacht 1938 verhaftet.
Kam dann ins KZ Dachau. Gott sei Dank relativ schnell wieder frei im Jahr 1938, ist dann in die Schweiz ins Exil, hat dort dann seine Zeit verbracht, immer unklar, wie es weitergeht, und ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wirklich muss man sich auch vorstellen, zurück nach Deutschland, zurück ins Land der Täter. Vier seiner Geschwister wurden von den Nazis umgebracht. Er hätte auch die Möglichkeit gehabt, in die USA auszuwandern, ist aber zurückgekommen und wurde relativ schnell wieder zum Präsidenten des FC Bayern gewählt.
Das wiederum hilft dem FC Bayern nach dem Krieg gegenüber der amerikanischen Militärregierung. Dank Landauer bekommt der Club ein Spielfeld an der Säbener Straße, dort, wo heute der Vereinssitz liegt. Dass Landauer zurück nach München kommt und dem Club organisatorisch und politisch beim Wiederaufbau hilft, bis zu seinem Tod 1961, das rechnen ihm die Bayern-Fans heute hoch an. Dabei gerät er zunächst in Vergessenheit und es sind eben die Fans, die ihn Anfang der Nullerjahre quasi wiederentdecken. Als jemand, der den Club erstmals groß gemacht hat und ihm immer die Treue gehalten hat, trotzhaft, trotz Ermordung seiner Familienmitglieder, trotz des Antisemitismus. Seit 2006 veranstalten die Fans jedes Jahr den Kurt-Landauer-Pokal und erinnern immer wieder im Stadion an ihn mit teils beeindruckenden Choreografien in der Südkurve. Rot gegen Rassismus heißt die Kampagne des Vereins, der Kurt Landauer posthum zum Ehrenpräsident ernennt und ihm eine Statue widmet. 2014 wird sogar Landauers Leben verfilmt mit Josef Bierbichler in der Hauptrolle. Das ist der von der Gaststätte Fischmeister am Starnberger See aus der Podcast-Folge zu den Ausflügen ins Umland. Ja, sicher, der FC Bayern ist manchmal abgehoben. Wie die besser gestellten, weltgewandten, erfolgreichen, wie manche Künstler und Freigeister. Aber eben deshalb auch liberal, weltoffen, tolerant und antirassistisch. So erlebe auch ich den Verein und seine Fans seit Jahren. Wenn Mehmet Scholl zu seinem Abschied eine Band mit queeren Gogo-Tänzern in Lederhosen in der Arena spielen lässt, wenn ich den FC Bayern-Wagen auf dem Christopher Street Day sehe, wenn die Fans ein Zeichen gegen männliche Gewalt setzen, wenn die Vereinsspitze betont, dass es in diesem Club keinen Platz gibt für Rechtspopulisten. All das gerät manchmal aus dem Blick bei all den Erfolgen, passt aber sehr gut zu dieser meiner Stadt. Manchmal vielleicht ein bisschen abgehoben, aber eben auch die Stadt der Lichterkette gegen rechte Gewalt, in der 2024 und 2025 jeweils über 250.000 Menschen gegen Rassismus und für Vielfalt, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie auf die Straßen gehen. Da passen der FC Bayern und München sehr gut zusammen.
Was den FC Bayern immer geprägt hat, waren starke Unternehmer und Führungspersönlichkeiten, die auch von den Mitgliedern gewollt agieren durften. Also es ist ja bis heute so, das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal für mich. Wir müssen unternehmerisch handeln. Dieser Geist hat beim FC Bayern schon sehr, sehr geherrscht. Und Anfang der 60er Jahre kam wieder eine Unternehmerpersönlichkeit, eine umstrittene Unternehmerpersönlichkeit an die Spitze des Clubs, nämlich Wilhelm Neudecker.
Umstritten ist vor allem seine patriarchale, autoritäre und cholerische Art. Gleichzeitig steigt der Verein unter seiner Präsidentschaft von 1962 bis 1979 auf zu einem weltweiten Spitzenclub. Die Journalistin Elisabeth Schlammerl erinnert sich gut an diese Zeit. Sie kennt den Verein wie keine zweite, wurde als Kind zum Fan und später zur Fußballjournalistin, die seit 30 Jahren über den FC Bayern München berichtet.
Ich habe die erste glorreiche Ära so als Kind, als Fußballfan, als Kind miterlebt. Das stimmt ja. Und da sind sie ja dann auch dreimal hintereinander Europapokalsieger, der Landesmeister geworden, der Vorgänger von der Champions League.
1974 bis 76 dreimal Champions League-Sieger in Folge. Mehr hat nur Real Madrid geschafft. In den 7 Jahren zwischen 1969 und 76 wird der FC Bayern außerdem 4-mal Meister, 4-mal Pokalsieger, gewinnt den Europapokal der Pokalsieger und 1976 den Weltpokal. Außerdem wird Deutschland mit den Spielern des FC Bayern auch noch Fußball-Weltmeister 1974. Und all das hat ganz viel mit München zu tun. Auch hier entwickeln sich Stadt und FC Bayern parallel und profitieren voneinander. Dabei beginnt alles erstmal gar nicht gut. Nach dem Krieg gibt's viel Auf und Ab und als 1963 endlich die Bundesliga gegründet wird und Profifußball offiziell erlaubt wird, ist aus München der TSV 1860 dabei und nicht der FC Bayern. Alle, die als Profis in der Bundesliga spielen wollen, verlassen den Club. Die Mannschaft ist weg und der neue Präsident Neudecker, der steht vor dem Nichts. Aber er sagt, jetzt erst recht. Und so entsteht das vielleicht beste Team, das der FC Bayern München je hatte.
Also er hat in demselben Jahr, wo wir in der Bundesliga abgewählt wurden, schon formuliert, egal, in ein paar Jahren wird der FC Bayern der größte, mitgliederstärkste Club in Deutschland sein, komme was wolle. Hat dann auch vom Meister 1. FC Köln, 62, der letzte deutsche Meister vor Gründung der Bundesliga war der FC Köln, den Meistertrainer quasi in die zweite Liga, in die Oberliga verpflichtet, Cik Cajkowski, in seinen Vertrag schon eine Meisterprämie, eine Europapokalprämie, eine DFB-Pokalprämie reinverhandelt. Und dann auch noch, weil Wilhelm Neudecker gesagt hat, ich bin Bauunternehmer, ich kenne mich sportlich aber nicht so aus, den ersten hauptamtlichen Manager, auch alles in der Oberliga, Robert Schwan installiert. Und dieses Dreiergespann ist auf die Suche nach jungen Talenten in der Region gegangen.
Sie finden unter anderem Sepp Maier, Gerd Müller und Franz Beckenbauer.
Diese Absage für die Bundesliga, hat Wilhelm Neudecker auch mal so formuliert, war letztendlich ein Riesenglücksfall für den FC Bayern. Man konnte ein junges Team aufbauen, das hat sich in der Oberliga eingespielt, ist 1965 in die Bundesliga aufgestiegen und hat dann einen irre Durchmarsch gestartet mit unfassbar vielen Titeln. Aber eben die Basis war so ein bisschen auch dieses Unternehmertum, diese Konstanz, diese Ruhe, diese Führung, um dann etwas aufzubauen.
Und dann hat der FC Bayern, der bis dahin im Grünwalder Stadion spielt, Glück. Denn München veranstaltet 1972 die Olympischen Spiele und das Olympiastadion wird die neue Heimstätte des Clubs.
Wir konnten mit dem Olympiastadion unsere Ticketeinnahmen schlagartig erhöhen.
Diese Olympischen Spiele haben ja der Stadt München so einen Schub gegeben. Man sagte immer, das war ein Dorf und dann ist es eine Stadt, eine Weltstadt geworden. Und so war es ja beim FC Bayern eigentlich auch. Das war so ein bisschen parallel mit diesen großen Spielern. Sind die Anfang, Mitte der 70er Jahre zum großen Fußballverein geworden.
Und wie alt warst du?
10, 11.
Und was waren da deine Lieblingsspieler 1972?
Ja, natürlich Beckenbauer, Müller, Meier, Schwarzenbeck vor allen Dingen. Auch Hoeneß, Breitner. Also diese Ära, das war ja das Gerüst der Nationalmannschaft, die 6 Bayern-Spieler. Und die sind dann da auch noch Weltmeister geworden. Also 1974 war ja Deutschland Fußball ganz oben. Europapokalsieger, der Landesmeister und Weltmeister.
Kurz gesagt, dank München wird der FC Bayern Top und Deutschland Weltmeister. Oder so. In den 1980er Jahren läuft es sportlich dann nicht mehr so gut. Aber dafür kommt eine weitere Person zum FC Bayern, die den Verein bis heute prägt. Uli Hoeneß.
Der eben als Spieler beim FC Bayern schon gespielt hatte und schon immer wahnsinnig unternehmerisch talentiert, begabt und interessiert, galt auch so als der Spielerberater innerhalb seiner Mannschaft, hat da auch schon das Potenzial gesehen, was im Fußball steckt. Denn Fußball war jetzt noch nicht der absolute Volkssport Nummer 1, war der beliebteste Sport, aber ganz oft waren die Stadien zum Beispiel auch leer. Also bei Bundesligaspielen, es herrschte auch teilweise Gewalt in den Stadien in der Zeit, in den Ende der 70er, 80er und Anfang der 80er Jahre. Und Uli Hoeneß wollte da was verändern. Und er wurde dann 1979 eben Manager beim FC Bayern.
Er hat das Geld immer ganz gut zusammengehalten. Also er hat sehr gut gewirtschaftet. Er hat sich nicht treiben lassen von der Konkurrenz, da man zwar immer hin wollte, also diese europäische, die da noch sehr viel weiter oben war, Madrid, Barcelona, auch italienische Vereine am Anfang, da wollte man ja immer vielleicht mitspielen, aber man hat das alles finanziell sehr seriös gemacht. Da, wie es ihm nicht gut ging, so Anfang der 80er, in den 80er Jahren, da haben sie einen guten Spieler gehabt, Rummenigge, den haben sie verkauft, dann waren sie erstmal, waren die Schulden gedeckt. Aber Uli Hoeneß, an dem mag man sich reiben, aber das Geld zusammenhalten kann der Schwabe und konnte der Schwabe, das ist klar.
Nach dem Verkauf von Karl-Heinz Rummenigge hat der FC Bayern nie wieder Schulden. Sicher ein Grund für den anhaltenden Erfolg, denn auch die Allianz Arena ist abbezahlt und gehört dem Club und der ist finanziell immer noch unabhängig. Im Geschäftsjahr 2024-25 macht der FC Bayern München einen Gesamtumsatz von fast 1 Milliarde Euro. Auch dafür wird der Club nicht überall geliebt. Für was muss man sich als Bayern-Fan am allerhäufigsten rechtfertigen?
Ich glaube, Uli Hoeneß ist schon die Reizfigur so.
Warum?
Ja, ich glaube, weil er auch halt nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Und dann natürlich auch mit seiner Steuersache. Ist natürlich krass einfach, dass er da daneben gelangt hat halt so. Aber ich finde auch halt, also wahnsinnig wichtig für die Bayern, wahnsinnig wichtig auch für die Bundesliga, für, ich sage jetzt mal, für den deutschen Fußball halt einfach eine wahnsinnig wichtige Person so, ja, der das Managertum überhaupt erfunden und so, krass, wie er sich halt einsetzt auch für seine Leute und so. Das ist schon, das finde ich schon cool so bei allem, was man über ihn auch kritisch sagen kann.
Hoeneß hält nicht nur das Geld zusammen, sondern auch den Verein und kümmert sich, manche sagen geradezu väterlich, um seine Spieler. Gerade wenn es mal nicht so gut läuft wie in den 80er und 90er Jahren. Die Zeit, in der Peter Brugger von den Sportfreunden zum Fan wird.
Dann bin ich regelmäßig an die Sebnerstraße gefahren. Damals war es ja irgendwie, konnte man easy da halt hin. Und die Spieler haben auch nur nicht drinnen geparkt, also sind nicht abgeschottet da reingefahren, sondern haben halt draußen sich irgendwie einen Parkplatz besorgt und sind dann da reingelatscht und so. Und dann haben wir halt die immer so abgefangen und haben halt nach Autogrammen gefragt und so, haben Fotos gemacht.
Wie alt warst du da?
Ja, so Schulbub. Ich glaube schon so Grundschule. Durfte auch nur reinfahren, weil mein größerer Bruder dabei war und so. Irgendwie war es halt für uns so, oh krass. Hab's Autogrammkarten sammeln angefangen und Panini-Alben mir gekauft und wusste zu irgendeinem Zeitpunkt alles über sämtliche Bayern-Spieler. Schuhgröße, Lieblingslied, Lieblingsessen, Geburtsdatum, alles, Sternzeichen. Wahnsinn halt.
Auch Elisabeth Schlammerl denkt gerne an die 90er zurück. Als der Zugang zu den Spielern so einfach war. Es war die Zeit des FC Hollywood. Für sie als Journalistin besonders unterhaltsam und ergiebig.
Da war die Mannschaft ja nicht fußballerisch überragend, aber sie hat für sehr viel Schlagzeilen außerhalb des Platzes oder rundherum gesorgt. Neid, Konkurrenzkampf, einer gegen alle, manche gegen den Trainer. Der Trainer hatte natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert, Giovanni Trapattoni, der mit seinem rudimentären Deutsch.
Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, oder gespielt Balder, oder hat gespielt Trapattoni? Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler und verteidige diese Spieler. Ich habe fertig.
Das, was es natürlich noch ausmachte, war, wenn man beim Training war, dann wartet man vor der Kabine und dann kamen die raus und haben Spieler angesprochen. Also der Zugang zu Spielern war noch sehr einfach. Man hatte ja nur die Handynummern der Spieler. Man hat dann angerufen und Lothar Matthäus hatte ein enges Verhältnis zur Bild-Zeitung. Der hat quasi ganz viel über die Bild-Zeitung transportiert. Die Bild-Zeitung hat natürlich auf der anderen Seite auch benutzt. Und also es kam immer alles raus.
Der FC Hollywood macht deutschlandweit Schlagzeilen und trifft sich am liebsten im Club P1, den ihr vielleicht aus der Folge über das Münchner Nachtleben kennt. Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann gehen hier ein und aus. Anfang der Nullerjahre lernt Oliver Kahn hier Barfrau Verena Kehrt kennen und kommt mit ihr zusammen, obwohl er eine schwangere Frau daheim hat. Stefan Effenberg hat im P1 wilde Auftritte und es heißt, Trainer Van Gaal würde den Laden überwachen lassen. Mehmet Scholl geht dagegen lieber ins Atomic Café, einem Indie-Club, wo ich ihn auch mal kennengelernt habe, genauso wie viele Jahre vorher Peter Brugger.
Ja, da gab es dann so den ersten Kontakt zu einem Bayern-Spieler, damals über den Mehmet. Der hat ja auch dann die Geschichte eingefädelt mit dem Rocke, dass wir halt ich Rocke aufgenommen haben. Das war ja für mich dann echt ein super Moment, als ich mit meinem Mikro und mit meinem Computer in die Sebnerstraße, in die Umkleidekabine oder wie man das nennt, da einmarschiert bin und so einen Rocke getroffen habe und der Kahn so auch da saß und fand es eher scheiße jetzt irgendwie, dass da so ein Typ rumhängt und so. Aber für mich war es natürlich großartig. Und dass der Rocke mitgemacht hat bei dem Schmäh quasi, das war halt auch geil.
Doch nur einem gebühren diese Worte ein Privileg der ganz besonderen Sorte. Kein Wort zu niemandem, wie ich zocke. Ich sag's nur meinem Fanblog.
Ich rocke!
Heute ist das alles undenkbar, dass man FC Bayern-Spieler am Parkplatz abpasst. Ja, vielleicht sieht man mal einen abends in einer Bar oder einem Club, aber selbst auf dem Oktoberfest feiern die Spieler streng abgeschirmt im VIP-Bereich. Keiner hat heute die Handynummer eines Spielers. Mir sein mir, das ist eine Burg nach außen. Nach innen dagegen Familie.
Also für mich ist es definitiv zu Hause und einfach ein Umfeld, wo ich so sein kann, wie ich bin und wo ich auch geschätzt werde. Und ich freue mich, um die Titel mitzuspielen. Also es ist tatsächlich auch ganz viel Stolz und auch glücklich sein, ein Teil davon zu sein.
Das ist Caroline Simon, die ihr vorhin schon gehört habt, die Linksverteidigerin. Frauenfußball gibt es beim FC Bayern schon seit 1970 mit wechselhafter Geschichte, aber zuletzt sehr erfolgreich. Caroline Simon stammt ursprünglich aus Kassel, wo nur die Oma FC Bayern-Fan war. Caroline hat erstmal bei anderen Vereinen gespielt, wie dem HSV, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, dem SC Freiburg, der Nationalmannschaft und in Lyon, bevor sie 2019 zum FC Bayern nach München kommt.
Ich habe meine Profikarriere ja auch in der deutschen Liga begonnen und deswegen auch immer gegen Bayern gespielt. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich mich auch an meine ersten Jahre erinnere, hat Bayern eigentlich keine große Rolle im Frauenfußball gespielt. Aber dann kam irgendwann so ein Switch und plötzlich hatte Bayern Ambitionen auf Titel. Wo ich dann aber dachte, ach krass, so, da passiert ja richtig was. Und dann kam das Interesse von Bayern und dann dachte ich so, boah, für den Verein möchtest du spielen.
Inzwischen sind auch die FC Bayern Frauen eines der besten Teams in Deutschland und haben in den vergangenen Jahren mehrfach die Meisterschale und den Pokal geholt. Wir sitzen in einem Raum am FC Bayern Campus ganz im Norden Münchens und haben einen super Blick auf das dortige Spielfeld.
Ich finde, dass unsere Fans sich brutal entwickelt haben über die letzten Jahre. Ich sag's immer wieder, es ist nicht selbstverständlich, gerade auswärts einen Gästeblock zu füllen. Das Spiel auch, wo wir die Schale überreicht bekommen haben in Hoffenheim, wo so viele Leute von uns da waren, wo also mehr als eine Kurve voll war. Da kriege ich absolut Gänsehaut. Pokalfinale war überragend. Nur mal davon abgesehen hier im Campus. Das ist unfassbar schön. Und in die Stadt habe ich mich direkt verliebt. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich weiß noch, ich kam dann im Sommer, dann war kurze Zeit später auch das Oktoberfest. Und da dachte ich so, boah, das ist cool. So, dann die Stadt ist cool. Du bist in der Großstadt, hast so viel Grünfläche, trotzdem noch. Du hast die Nähe in die Berge zu sehen. Also in die Stadt habe ich mich sofort verliebt, in die ganze Region, das muss ich schon sagen.
Viele sagen ja, der FC Bayern steht so ein bisschen für München. München ist ja auch an und für sich schon so eine Stadt, die auch polarisiert. Siehst du das auch so? Also kann man das so vergleichen?
Ja, bestimmt kann man das vergleichen. Ich höre das ja auch oft, wenn ich mit Family and Friends über München rede, dass dann viele sagen, ja schön, aber ach, ich weiß nicht, so ein bisschen versnobbt oder so. Sowas hört man ja oft.
Und was denkst du, was sagst du dann?
Ich finde, dass München ultra international ist und offen. Trotzdem hast du aber noch so einen extremen Bezug zur Tradition, was ich mega schön finde. Also du hast diese moderne Großstadt und dann aber auch wieder 10 Meter weiter, wo Menschen in Tracht in einem ganz alten Wirtshaus sitzen, was ich total cool finde, irgendwie diese Kombi. Und ja, dann noch dazu einfach diese unfassbar schöne Landschaft, Umgebung. Also ich muss wirklich sagen, dass es für mich die schönste Stadt in Deutschland ist und auch die schönste Stadt, wo ich je gelebt habe.
Wie ist es, auf dem Rathausbalkon zu stehen?
Das ist sehr cool. Und deswegen, also da hoffe ich auch wirklich, dass das nächstes Jahr wieder so ist. Das ist einfach so ein unfassbar cooler und perfekter Abschluss von der Saison, weil man ja auch genau weiß, man ist nur da oben, wenn man was gewonnen hat. Von daher, ja, es waren bisher außergewöhnliche Erlebnisse und wir hoffen, dass wir das echt noch oft haben.
Euch allen danke fürs Kommen. Habt alle ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, liebe Bayern. Danke.
Es war auch, glaube ich, irgendwann in den 90er Jahren, da waren wir beim Auswärtsspiel in Bremen. Und Uli Hoeneß saß nach dem Spiel im Bus und hat dann gesagt, ist euch das eigentlich aufgefallen? Die haben gar nicht so richtig gepfiffen und uns gar nicht so richtig gehasst, wie das sonst ich hier gewöhnt bin. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen was tun. Und hat dann 2-3 Tage später wieder irgendeinen Satz rausgehauen oder ein Interview, um einfach auch bewusst zu polarisieren. Denn es ist schon relativ clever. Denn er hat dann auch noch später mal gesagt, die, die uns hassen und die, die uns lieben, die schauen unsere Spiele. Das Schlimmste ist, wenn wir den Leuten egal sind, dann werden wir beliebig. Und das ist nicht, manchmal nicht bewusst, manchmal auch unbewusst. Schon auch Teil der Strategie, sieht man ja auch in anderen Bereichen der Kultur und so. Die Künstler, die sehr erfolgreich sind, die polarisieren auch sehr, sehr stark. Und es ist wahrscheinlich einfach gut, wenn du den Leuten nicht egal bist.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Audiofreund im Auftrag von Einfach München. Redaktion Nansen und Picard. Die Musik stammt von G-Rag und den Landlackschwistern, außer natürlich die Songs der Sportfreunde Stiller und von Peter Broger. Ich bin Flo Scheirer. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.